Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Wir werden am Sonntag zum 56. Mal das Match zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic erleben. Beide haben heute ihre Halbfinals gewonnen. Beide auf unterschiedliche Art und Weise. Beide wurden über 3 Stunden gefordert. Und beide haben sich hier durchgekämpft durch dieses Turnier. Es war, naja, vielleicht eins der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse bei diesem French Open, dass Rafael Nadal und Novak Djokovic die großen Favoriten sind. Jetzt treffen sie im Finale aufeinander. Es ist wohl das Traumfinale, aber diese beiden Halbfinals hatten doch einiges zu erzählen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge und unserem Tour de Jour zu den French Open 2020 auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis gewesen, dass die beiden eventuell sich im Finale gegenüberstehen. Jetzt sind sie im Finale gegeneinander und trotzdem haben diese 14 Tage bislang oder diese 12 Tage bislang eine ganze Menge an Geschichten zu erzählen gehabt, wie sie in dieses Finale gekommen sind. Es war ja nicht immer nur Einbahnstraße.
Und ich meine, sogar wir haben den Tipp richtig hinbekommen, ja, dass beide im Finale stehen würden. Gut, es war wirklich jetzt nicht so schwer vorher zu erahnen. Nadal ist der beste Sandplatzspieler aller Zeiten und Djokovic im Moment der beste Spieler auf der Welt. Aber es war natürlich trotzdem nicht super straightforward, wie es passiert ist. Auch nicht die beiden Halbfinals, obwohl sie zusammen nur 2 Sätze in Anführungszeichen verloren haben und dann Djokovic, der die beiden Sätze verloren hat, dann im 5. auch sehr souverän das nach Hause gebracht hat. Trotzdem beide sehr interessant und sicherlich aus unterschiedlichen Perspektiven auch für die Gegner jeweils diskussionswert.
Dass wir schon mal in unseren, ich glaube, es sind jetzt 24 oder 25 Grand Slams, die wir zusammen so diese Dailies gemacht haben, dass wir mal beide mit dem Tipp richtig lagen. Ich glaube, das hat es wirklich noch nicht gegeben. Nadal gegen Djokovic, das Finale. Wir haben heute 2 unterschiedliche Matches erlebt und wir gehen jetzt mal durch diese beiden Matches durch. Diego Schwartzmann gegen Rafael Nadal. Wir erinnern uns, in Rom hat Diego Schwartzmann mit einer fantastischen Leistung Rafael Nadal in 3 Sätzen besiegt. Und wir haben damals schon gesagt, ja, wenn die beiden aufeinandertreffen könnten, Diego Schwartzmann muss halt noch den 3. Satz gewinnen. Und es ist halt Best of 5. Und es ist halt, also wenn Boris Becker über den Wimbledon Center Court damals gesagt hat, dass sein Wohnzimmer dann gehört Rafael Nadal die gesamte Bois de Boulogne, wo die Anlage von den French Open drauf ist. Dann gehört sie ihm einfach. Dann ist alles, was da drauf ist, ist von ihm geduldet. Rafael Nadal muss halt besiegt werden über 5 Sätze, über Best of 5. Das haben vor Diego Schwartzmann haben das 2 Menschen geschafft, Novak Djokovic und Robin Söderling. Und auch Diego Schwartzmann ist es nicht gelungen. 6-3, 6-3, 7-6 heißt es am Ende für Rafael Nadal. Es wirkte nicht so klar, wie es in diesen 3 Sätzen jetzt aussieht, wie es über diese 3 Sätze vielleicht aussah. Es hat über 3 Stunden gedauert. Allein das erste Aufschlagspiel von Rafael Nadal hat 14 Minuten gedauert. Und gerade dieses erste Aufschlagspiel war so ein Mikrokosmos für das gesamte Match, hatte ich das Gefühl. Schwartzmann weiß inzwischen, wie er gegen Rafael Nadal Punkte machen kann, wie er auch Rafael Nadal unter Druck setzen kann. Aber Rafael Nadal ist am Ende als Sieger hervorgegangen. Und wie gesagt, vielleicht war dieses erste Spiel ein Mikrokosmos für das gesamte Match.
Ja, das erste, vielleicht auch die ersten 3, weil dann hat Nadal ja schnell das Break zum 2-0, glaube ich, geholt. Schwartzmann sofort wieder zum 2-1 zurück. Da haben wir schon so gesehen, die Palette, mit der hier heute gespielt werden wird. Es ist ein Match, was sich taktisch natürlich entschieden hat, was auch taktisch spannend war, wo man auch vorher schon ahnen konnte, was eben ein Schwartzmann machen muss, um Nadal zu besiegen. Wir beide haben auch so ein bisschen drüber hin und her geschrieben, wie sich hier die Bedingungen wohl spielen. Die werden auch, wenn auch dazu beigetragen haben, wie der Matchausgang am Ende war, aber gehen wir mal ein bisschen durch. Es war wirklich eine Kombination, die wir immer und immer und immer wieder gesehen haben, und zwar Schwartzmann ging mit seiner Vorhand in die Rückhand von Nadal rein und hat versucht, da den Fehler rauszubekommen. Entweder indem Nadal versucht, die Linie entlang zu gehen und der Ball geht ins Aus, oder indem er ihn so weit aus dem Court treibt, dass Nadal den dann versucht, mit so einem Slice noch zurückzubekommen, der landet im Netz. Und damit hat er am Anfang Erfolg gehabt und damit hat er auch in Rom Erfolg gehabt. Was Nadal versucht hat, Und da war jetzt eben die spannende Diskussion, wie sich das hier zu Rom entschieden hat, war, dass Nadal natürlich versucht hat, mit seiner Vorhand in die Rückhand von Schwarzmann reinzugehen. Und in Rom, das war ja ein Nachtmatch, da ist der Ball wirklich nicht so richtig hochgekommen und er ging einigermaßen in die Hitting Zone von Schwarzmann rein. Wobei man eben natürlich da dann wirklich mal sagen muss, Schwarzmann nicht so groß, dass die Hitting Zone eben auch woanders als jetzt bei einem 1,95 Meter Spieler. Und für mich ein kleiner Unterschied war hier, dass Schwarzmann doch ab und an mal springen musste, um die Rückhand rüber zu bekommen. Und der andere Unterschied zu Rom war, und da war dann auch ein entscheidender Punkt, gerade im ersten Satz war, dass Nadal dann doch irgendwann die Rückhand unter Kontrolle bekommen hat. Und ich fand, von der Rückhand immer wieder hohe Bälle eingestreut hat, um auch den Rhythmus von einem Schwarzmann zu brechen. Und das waren so ein bisschen die spannenden Sachen, die man im ersten Satz, fand ich, beobachten konnte.
Wir haben, du hast es gerade eben erwähnt, wir haben drüber gesprochen, der Tennis Channel hatte eine Statistik rausgebracht, dass der Ball in diesem Jahr für Rafael Nadal oder von Rafael Nadals Vorhand Topspin 10,5 oder 11 Zentimeter niedriger abspringt, als wie es im Mai oder Juni passiert. 11 Zentimeter. Heute Nachmittag hat Rafael Nadal auch gesagt, waren die Bedingungen gut für ihn. Der Ball ist ein bisschen höher abgesprungen, die Temperaturen waren auch ganz in Ordnung für ihn und trotzdem lasse es 7 oder 8 Zentimeter sein. Das ist in diesen Bedingungen, beziehungsweise das ist unter diesen Umständen, finde ich, ist das ein unglaublicher Unterschied, ob jemand wie Diego Schwartzmann einen Ball in 1,60 Meter Höhe oder in 1,70 Meter, 75 Meter Höhe spielen muss. Das ist ein unglaublicher Unterschied und das sind schwierigere Bedingungen für Rafael Nadal, der es halt in den letzten Jahren immer wieder verstanden hat, seine Gegner rauszudrücken mit diesem unglaublich hoch abspringenden Vorhand Topspin. Und Rafael Nadal muss sich anpassen und das hat er meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Du hast es gesagt, dass sich Schwartzmann immer wieder die Rückhand von Rafael Nadal vorgenommen hat. Von der Rückhand kommt nicht so dieser Topspin. Der Vorhand-Topspin ist nach wie vor unglaublich brandgefährlich, aber von der Rückhand kommt dieser Topspin nicht so sehr. Und wie sich Nadal an diese Situation dann auch an diese schwierigen und für ihn widrigen Bedingungen angepasst hat, das finde ich halt über die gesamten zwei Wochen hier schon sehr beeindruckend.
Ja, ich fand, war es wirklich gutes Match von Nadal und es ist natürlich sehr schwer, Kontext für jemanden herzustellen, der 13 Mal die French Open gewonnen hat, weil der Rahmen... 12 Mal. Ja, Entschuldigung, noch nicht 13 Mal. in einem Rahmen, ja, einen Rahmen herzustellen, wo das Ganze stattfindet, weil er natürlich so viel Perfektion geliefert hat über all die Jahre und zeitgleich das Niveau so unglaublich hoch ist. Und eben, ich hatte gerade schon die Rückhand angesprochen, was anderes fand ich, was auffiel, er ist natürlich über die Jahre ein besserer Service-Spieler geworden, das hat sich dann im Laufe des Matches, als er vielleicht ein bisschen müder war, noch als ein Vorteil herausgestellt und das andere war, er war in der Lage, schnelle Punkte zu machen. Da ist mir vor allem in Erinnerung, wo wir eben noch beim ersten Satz sind, also können wir mal kurz sagen, erster Satz, es gab eben diese Breaks, dann ist Nadal doch irgendwann in Führung gegangen, aber es hat gedauert, bis er die 6-3 nach Hause gebracht hat. Eben, es waren 68 Minuten, es waren über 60 Punkte, die dort gespielt wurden. Schwarzmann hat ihn in diese langen Rallyes reinbekommen. Schwarzmann hat die Mehrheit dieser langen Rallyes auch gewonnen, aber Nadal hat sich dadurch befreit, dass er kurze Punkte gewinnen konnte. Konnte er durch den Aufschlag, konnte er dadurch, dass er gut retourniert hat, konnte aber auch dadurch, dass er schnell Aggressivität gebracht hat. Ich fand, wir haben heute schneller gesehen als in vielen anderen Matches, auch als es musste in vielen anderen Matches seiner Karriere hier in Roland Garros, dass er mit der Vorhand die Linie entlang gegangen ist. Also Schwarzmann bringt ihm einen durchaus zackigen Ball in die Vorhand rein und Nadal zieht ihn dann aber einfach doch nochmal ziemlich schnell die Linie runter. Das ist etwas, was sich Nadal eher für die besonderen Momente sonst aufbewahrt oder wenn er sich in so ein Match reingespielt hat. Und hier hat er das schnell gemacht und hat natürlich damit auch Schwarzmann gesagt, huiuiui, heute musst du aber auf hohem Niveau in meine Vorhand spielen, weil da werde ich keine leichten Fehler machen. Und wenn ich die Chance habe, gehe ich da sogar den Punkt beenden. Und das waren so kleine Kämpfe quasi innerhalb des Matches, das sie gespielt haben, wo Nadal in diesen ersten 64 Minuten oder 68, ich weiß nicht mehr, wie lang es war, quasi so schon die kleinen Zeichen gesetzt hat an Schwarzmann. Hey, hier wird es gefährlich für dich, hier mache ich dir das zu. Ja, da kannst du mich angreifen, aber ich kann mich daraus befreien. Und daher war das eben so eine spannende Phase auch in diesem Match.
Was ja, wenn du dir die Statistiken, die Rallye-Statistiken anguckst, auf den ganz langen Ballwechseln war Schwarzmann auf Augenhöhe. 34-33 hat er diese Ballwechsel gewonnen mit 9 oder mehr Schlägen. Allein alles bei den kurzen Ballwechseln, das war ganz klar in der Richtung von Rafael Nadal. Und das ist es dann ja auch vielleicht. Er stellt sich nicht so wie in den wärmeren Temperaturen seinen Gegner so ein bisschen hin und immer mehr Topspin und immer weiter rausdrücken. Und wie Philipp Kohlschreiber das früher mal gesagt hat, irgendwann tut dir der Arm dann auch weh, wenn du jedes Mal den Vorhand-Topspin von Rafael Nadal bekommst. Und hier hat er dann versucht, früher die Entscheidung zu ergreifen. Und der zweite Satz, den kannst du eigentlich so 1-1 auf den ersten Satz dann auch draufpacken. Schwarzmann hat seine Chancen gehabt. Schwarzmann hat auch ordentlich gespielt. Aber Rafael Nadal hat vor allen Dingen in den ersten zwei Sätzen komplett die Tür zugemacht. Und das fand ich extrem beeindruckend, auch wenn es für ihn relativ lange gedauert hat.
Ja, aber das ist halt immer etwas, was wir die Karriere gesehen haben. So hat das jetzt mal mit Sinner angestellt. Als Sinner auf den ersten Satz serviert hat im Viertelfinale, da hat Nadal eben wirklich die Tür zugemacht und Sinner hat 5-mal gegengeklopft und ist doch nicht durchgekommen. Und als Nadal das dann hatte, hat er zwar noch ein kleines Break oder ein kurzes Break kassiert im zweiten Satz, aber dann total davon gezogen. Das ist natürlich etwas, was wir von Nadal kennen. Hier konnte er nicht komplett davon ziehen. Wir reden gleich auch noch über den dritten Satz. Der war natürlich in sich spannend, aber diese ersten beiden Sätze, sie waren quasi Zeugnis dessen, was wir von Nadal über die Jahre gesehen haben, dass er dieser Sandplatzkönig ist, dass er verschiedenste Mittel hat, dass er quasi ein Grundniveau hat, was natürlich alles aufgebaut ist um diese Topspin-Vorhand und was ist schon, ja, sagen wir mal 90% der Gegnern unmöglich macht, ihn zu besiegen. Und für die anderen, die eine Chance haben, hat er noch was ganz Besonderes bereit. Und jetzt kriegt er dann eben noch den allerbesondersten Gegner im Finale. Da muss er sich vielleicht noch was überlegen.
Bevor wir über diesen besondersten Gegner sprechen, schöne Steigerungsform, lass uns noch gerade über den dritten Satz sprechen, weil der war tatsächlich dann wieder sehr interessant. Schwarzmann kassierte relativ früh einen Break im dritten Satz. Und dann hatte ich das Gefühl, da ist von Nadal so ein bisschen Spannung abgefallen. Passiert sowas den ganz großen Spielern, dass auch bei ihnen so ein bisschen Spannung abfällt, wenn sie sich in einem sicheren Hafen wähnen, dass sie sagen, okay, das bringe ich jetzt nach Hause? Weil von dem Moment an hatte es Nadal ein wenig schwieriger. Schwarzmann spielte sich rein in dieses Match, hatte selber dann Breaks bekommen und hatte dann auch tatsächlich auch richtig, richtig gute Bälle dabei. Und Nadal wirkte im Ende des dritten Satzes so ein ganz kleines bisschen platt. Kann das sein, dass bei einem solchen Spieler dann auch mal die Spannung abfällt?
Oder es fehlt die Matchhärte.
Oder so, genau. Ja, 7 Monate ja. hat er quasi kaum so ein Match gespielt.
Ja, und das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, hat er auf Twitter sowas geschrieben wie: so und so viele Stunden haben sie seit dem Restart gespielt. Und ich glaube, Djokovic war bei annähernd 60 Stunden, Tsitsipas war nicht so weit davon entfernt und Nadal war irgendwie bei 18 Stunden oder so. Mag jetzt nicht exakt in den Stundenzahlen stimmen, aber ungefähr so war es. Und klar, in dem Alter freut man sich wahrscheinlich, wenn man nicht so viel spielen muss, aber Nadal ist ein absoluter Routinespieler. Wenn der zu den French Open kommt, dann hat er halt normalerweise 20, 25, 30 Sandplatzmatches schon drin und die hat er hier halt nicht drin. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon einen Unterschied gemacht hat und ich fand es dann beeindruckend. Schwarzmann sich hat nicht abfrühstücken lassen, denn da war eine Phase im dritten Satz drin, wo es wirklich danach aussah, als wenn Nadal wegziehen würde, hat 3-1 geführt, hat dann nochmal einen Break kassiert, aber sofort wieder eins geholt. Und Schwarzmann blieb aber wirklich die ganze Zeit dran und hat das dann auch noch ein paar Mal geschafft, Nadal eben in die Rückhandecke reinzutreiben. Und da konnte Nadal sich auch nicht mit hohen Bällen befreien. Da war Schwarzmann dann zur Stelle. Allerdings, als es dann darum ging, quasi diesen Satz in Richtung Schwarzmann, oder dass Schwarzmann in seine Richtung drücken wollte, da hat Nadal dann eben doch wieder die kurzen Punkte rausgeholt. Und als er dann, ich glaube, bei 5-5 und 15-40 gegen sich hatte, dann haben wir zum Spielgewinn gesehen 3 Vorhand-Winner, die auch schnell im Ballwechsel kamen, und ein Serve and Volley und dazu noch ein sehr guter Aufschlag. Und das war dann eben Nadal, als es wirklich drauf ankam. Also er ist so viel mehr als seine Topspin-Vorhand, auch wenn die natürlich auf Sand der beste Schlag aller Zeiten ist.
Natürlich ist er mehr und das wollte ich auch gar nicht in irgendeiner Weise bestreiten. Also natürlich ist das mehr, aber es ist halt der beeindruckendste Schlag im Sommer in Paris. Und das ist halt etwas, das ist sein Trademark und damit hat er bislang 99 Gegner besiegt. Diego Schwarzmann ist der 99. Gegner von Rafael Nadal gewesen, der ihn besiegt hat, oder Nadal hat sein 99. Match gewonnen bei den French Open. Er steht jetzt zum 13. Mal im French Open Finale. Er könnte seinen 100. Sieg bei den French Open feiern. Was für eine Statistik, was für eine absurde Statistik.
Ja, und die 13 wirklich, wir müssen ihn mal herausstreichen, wird schwer sein, dass das noch jemand mal in der Tennisgeschichte in Zukunft so schaffen wird. So lange auf einem Belag, so dominant sein, so viele Finals zu erreichen, dürfen eben wirklich nicht vergessen. Als Nadal damals damit anfing, 2005, da sah nicht nur die Welt, sondern auch die Tenniswelt noch ganz anders aus.
Ja. Also, und Robin Söderling sitzt zu Hause, hat ein Schirmchengetränk auf und sagt sich, ich hab's gepackt damals. Und Novak Djokovic kann es hier dann auch nochmal schaffen, ein zweites Mal. Und er wäre dann der Erste, der ein zweites Mal Rafael Nadal auf dem Sand in Paris besiegt. Wir werden es erleben. Novak Djokovic hat das Match gegen Stefanos Tsitsipas in 5 Sätzen gewonnen. 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 und 6-1. Am Ende ist Stefanos Tsitsipas wahrscheinlich konditionell vor eine Wand gelaufen. Aber Novak Djokovic hat sich das Leben etwas selber schwer gemacht, hatte man das Gefühl. Er führte mit 6-3, 6-2 und 5-4, schlug aufs Match auf, hatte auch schon einen Matchball. Und dann hat sich Stefanos Tsitsipas gedacht, jetzt ist auch eh alles egal, jetzt versuche ich es nochmal. Es gab Szenen, es gab ein kleines Bild von ihm, wo er bei 5-4 im dritten Satz gesagt hat, work, 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 you have to work. Und das hat er beherzigt. Und er gewann den dritten Satz mit 7-5 und den vierten Satz mit 6-4. Er hat im vierten Satz hat er 8 Breakbälle auf zum Teil atemberaubende Art und Weise abgewehrt, wo er unglaublich aktiv gespielt hat. Und er hat im fünften Satz, wie gesagt, so ein bisschen die Wand erreicht und dort hat er dann verloren. Aber was für ein interessantes Match war das. 2,5 Sätze lang ging alles in eine Richtung und ich habe schon gedacht, ja gut, um 20.40 Uhr habe ich dir das erste Mal geschrieben, ja, wir können dann gleich anfangen mit der Aufnahme. Und um 22.50 Uhr haben wir dann angefangen mit der Aufnahme.
Ja, und ich hatte, als Djokovic dann zum Match aufschlug, nochmal kurz mir angeguckt, die Punkteverteilung, also kurz Taschenrechner gezückt, ich glaube, es waren 55,8% der Punkte, die Djokovic bis dahin gewonnen hatte. Und das hat irgendwie gepasst. Er war ungefähr, ja, so viel besser als Tsitsipas. Eigentlich waren beide in den meisten Spielen, den meisten Ballwechseln auf Augenhöhe, aber Djokovic hat sehr effizient seine Chancen genutzt und hat die von Tsitsipas abgewehrt. Und ich glaube, im ersten Satz, wie war die Bilanz? 0-8 für Tsitsipas und 1-1 für Djokovic bei den Breakbällen. Und das war eben der Unterschied. Das war ein Djokovic, der da, ja, die Erfahrung besser war. Und der vielleicht doch nicht den Druck gespürt hatte, den Tsitsipas da empfunden hat. Und ich hatte irgendwie vor 2 Tagen sowas gesagt wie, ich erwarte nicht, dass Tsitsipas abgeschossen wird. Zwischendrin hatte ich schon die leichte Befürchtung, auch wenn er sich eigentlich in den einzelnen Spielen nicht schlecht angestellt hat, aber irgendwie war er dann doch recht chancenlos bis zu diesem 5-4 für Djokovic. Und dann hat Djokovic den Matchball und da drehte es sich dann wirklich nochmal das Match.
Wie gesagt, was mich beeindruckt hat, ist bei Stefanos Tsitsipas, wie er die Breakbälle abgewehrt hat, wie präzise er gespielt hat, wie er auf den Punkt gegangen ist, wie er sich nicht in irgendeiner Weise zurückfallen hat lassen, sondern aktiv versucht hat, die Entscheidungen zu finden und die dann auch gefunden hat. Und das war sehr beeindruckend. Er hat sein Herz in beide Hände genommen und hat aktiv gespielt. Er hat nicht auf Fehler gewartet. Und das war vielleicht das, kann man vielleicht dann auch machen mit der sicheren Niederlage im Rücken, wo man sich denkt, ja, vielleicht ist in 2 Minuten vorbei und jetzt versuche ich es einfach nochmal. Und trotzdem muss man sich das erstmal trauen und trotzdem muss man versuchen, dann auf diesen Punkt zu gehen, weil Novak Djokovic ist so gut in der Defensive und Novak Djokovic bringt so viele Bälle zurück, dass dann wirklich so präzise zu spielen, da ziehe ich den Hut vor.
Ja, wir haben auch vor der Aufnahme gesagt, dass wir beide glauben, Tsitsipas wird Grand Slam Turniere gewinnen. Und das ist der Grund, dass er hier so ein Niveau auch gegen Djokovic erreichen konnte. Und er hat es nicht ganz ins Ziel gebracht, aber er hat, nachdem er ja eben nicht nur die ersten 2,5 Sätze verloren hat, sondern durchaus bitter verloren hat, weil er die Chancen hatte, hat er da auf einmal begonnen, sie zu nutzen. Und es war ja auch nicht so, dass er dann nach dem dritten Satz gesagt hat, hey, okay, nette Ehrenrunde gedreht, sondern Anfang des vierten Satzes ist er sofort wieder unter Druck geraten. Langes Spiel, was er zum 1-0 gehalten hat. Und so ging es dann durch den ganzen vierten Satz durch und er hat alles abgewehrt. Und man kann davon ausgehen, hätte Djokovic da einen der Breakbälle genutzt, dann wäre das Match vermutlich ziemlich schnell zu Ende gegangen. Und daher glaube ich, kann Tsitsipas wirklich sehr zufrieden auf das Halbfinale hier gucken. Viel besser gelaufen als damals das Halbfinale gegen Nadal bei den Australian Open. Und wenn wir jetzt nochmal den Kontext aufziehen, dass er ja diese sehr bittere Niederlage bei den US Open hatte gegen Djuric, wo er 6 Matchbälle hergibt und wahrscheinlich nachher auch drauf guckt und sich denkt, meine Güte, hätte ich das Match gewonnen, hätte ich die US Open gewinnen können. Er wäre sicherlich einer der ganz klaren Kandidaten dort auf den Sieg gewesen. Und dass er dann hierher kommt und so ein gutes Match im Halbfinale spielt, chapeau.
Und in Hamburg hat er ja auch nochmal ein bitteres Match verloren. Also er hat in den letzten Wochen hat er 2 Matches gehabt, die ihm sicherlich wehgetan haben. Das Finale in Hamburg und dieses Match gegen Borna Coric dort bei den US Open. Und hier hat er, wie gesagt, sein Herz in beide Hände genommen, hat den 5. Satz erreicht. Dort hat er mit 6-1 verloren. Was mich allerdings auch beeindruckt ist oder hat, wie ruhig Novak Djokovic geblieben ist im 5. Satz, beziehungsweise dann zwischen dem 3. und dem 5. Satz, wo er dann wirklich keinerlei Reaktion gezeigt hat, sondern einfach weiter seinen Stiefel durchgespielt hat und vielleicht dann auch so ein bisschen gesagt hat, okay, bis hierher hat er gut gespielt, aber er muss mich halt im 5. Satz dann auch noch besiegen und ich hab im 5. Satz noch meine Chancen. Und wie er das dann ruhig über die Bühne gespielt hat, das hat mir imponiert.
Ja, gucke gerade auch nochmal spezifisch auf die Punktbilanzen für den 5. Satz und da hat er dann eigentlich alles dominiert, von den kurzen bis hin zu den langen Ballwechseln. Das war nicht so im Match. Es war eigentlich alles ausgeglichen, den längeren Ballwechseln. Djokovic hat halt die kurzen, ja, wirklich dominiert, gerade auch nochmal drauf geguckt. Übers Match hat er häufig beim 3. oder beim 4. Ball hat er halt den Punkt mit dem Winner abgeschlossen. Also klassisch kriegt einen Return und zieht dann den Winner rein. Da hat er sehr, sehr viele Punkte mitgemacht. Und im 5. hat er dann wirklich alles gegen Tsitsipas dominiert. Und zwischendrin war er schon eher der zweitbeste Spieler in den längeren Rallyes. Da hat ihm Tsitsipas dann doch den Zahn so ein bisschen ziehen können im 4. Satz, aber das konnte Djokovic dann abschütteln und war dann doch wieder im 5. um einiges besser als sein Gegner.
Rafael Nadal gegen Novak Djokovic. 29-26 steht es für Novak Djokovic im Head-to-Head. Das letzte Match gab es in diesem Jahr beim ATP Cup, als Novak Djokovic 6-2-7-6 im Finale gewann. Das letzte Match auf Sand gab es letztes Jahr in Rom, als Rafael Nadal den ersten Satz gegen Djokovic damals 6-0 gewonnen hatte, 6-0, 4-6, 6-1. Und das letzte Match auf Sand in Paris gab es 2015. Das ist also wirklich schon eine ganze Menge her. Und das war damals das zweite Match, was Rafael Nadal verloren hatte in Paris. Damals gewann Djokovic im Viertelfinale in 3 Sätzen mit 7-5, 6-3, 6-1. Ich erinnere mich sehr, sehr genau an dieses Match. Was glaubst du, was dieses Jahr für ein Match geben wird?
Ja, ich meine, man muss in der Theorie natürlich Nadal nehmen, aber ich bleibe bei meinem Tipp von vor dem Turnier. Ich bleibe bei Djokovic. Ich glaube, dass er vollenden kann, was Schwarzmann dort gezeigt hat. Ich glaube, er kann die Vorhand, er kann nicht nur die Rückhand von Nadal angreifen, er kann auch die Vorhand angreifen. Er hat Mittel in seinem Spiel, um beide dieser Grundschläge unter Druck zu setzen. Er serviert im Moment sehr gut. Ich fand, er hat dann im 5. auch richtig gut retourniert. Wir haben darüber gesprochen, Nadal ja alleine mit seiner Vorhand besiegt er 90% der Gegner und mit all den kleinen Sachen, die er außenrum gebaut hat, besiegt er eben 98% oder 99% der Gegner. Ich glaube, dass Djokovic ihn hier besiegen kann und besiegen wird.
Ich habe es auch so ein bisschen im Gefühl, dass Djokovic das diesmal gewinnen wird. Wir werden uns überraschen lassen am Sonntag ab 15 Uhr und dann werden wir natürlich auch auf Twitter wieder für euch zur Verfügung stehen und werden das Match ja zusammen mit euch gucken und wir können es dann so ein bisschen analysieren, während das Match läuft und das Finale morgen bestreiten Iga Świątek und Sofia Kenin. Sofia Kenin und Iga Świątek bestreiten das Finale. 24 Stunden nach dem Halbfinale, was denkst du jetzt über das Finale? Ich freue mich da sehr drauf, das Match.
Ja, kleine News, über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen. Iga Świątek hat in der Zwischenzeit das Halbfinale im Doppel verloren, nachdem sie ja dort auch durch den Wettbewerb durchgeflügt war mit ihrer Partnerin. Ich glaube nicht, dass das einen großen Einfluss haben wird auf das Finale, aber es ist natürlich schon eine spannende Randnotiz. Ich glaube, dass Kenin ihre Leistung bringen wird. Ich glaube, dass Kenin eine ähnliche Leistung bringen wird wie Muguruza wie gegen Muguruza im Australian Open Finale. Und ich glaube, dass Świątek besser sein wird oder besser sein wird müssen, als Muguruza es im Australian Open Finale war. Und dass sie wirklich sehr viele Punkte 2-mal, 3-mal, 4-mal wird gewinnen müssen. Und ich traue es ihr zu, aber ich halte es für eine komplett offene Angelegenheit, weil ich einfach weiß, was Kennen in einem Grand-Slam-Finale im Angebot hat. Und ich weiß es noch nicht bei Świątek.
Wir wissen es tatsächlich seit den Australian Open, was Sofia Kennen in einem Grand-Slam-Finale zu bieten hat und bieten kann und leisten kann. Und das haben wir dieses Jahr sehr beeindruckend bei den Australian Open gesehen. Iga Świątek hat das Halbfinale verloren. Da können wir jetzt auch mal gerade drüber sprechen. Es gab heute zwei Halbfinals im Damendoppel. Auf der einen Seite haben Iga Świątek und Nicole Melica gegen Alexa Guaracci und Desiree Krawczyk mit 6-7, 6-1 und 4-6 verloren. Das war ein wildes Spiel. Das war parallel zum Match von Rafael Nadal und Diego Schwartzmann lief. Und Świątek wollte das Match unbedingt gewinnen. Und sie wäre seit 2016, seit Serena Williams in Wimbledon, die erste Spielerin gewesen, die beide Titel hätte gewinnen können. Im Einzel auch im Doppel. Aber im dritten Satz haben Guaracci und Krawczyk bei 5-4 das entscheidende Break gemacht und konnten dann am Ende diesen Sieg davon holen. Und das erste Halbfinale, das bestritten die vielleicht im Moment mit, also drei Doppel gibt es in der Welt im Moment neben Soubaye und Barbora Strizova oder zwei weitere Doppel neben Gie und Strizova, die das Welttennis dem Damendoppel beherrschen. Das sind Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova auf der einen Seite und Timia Babic und Kristina Mladenovic auf der anderen Seite. Der dritte Satz war atemberaubend. Jedes Aufschlagspiel war hart umkämpft. Jedes Aufschlagspiel hatte in irgendeiner Weise Breakbälle, Highlight-Ballwechsel etc. Und Babic und Mladenovic haben das mit 7-5 durchgezogen. Und wir haben jetzt das, ja, wirklich das große Duell zwischen Babic und Mladenovic und Guaracci und Krawczyk. Und man muss natürlich Babic und Mladenovic hier klar favorisieren, aber Guaracci und Krawczyk haben hier ein sehr, sehr gutes Turnier geliefert bislang.
Ja, und sind natürlich so ein bisschen fast das Äquivalent zu den Qualifikantinnen, die wir im Einzelwettbewerb so weit haben kommen sehen. Guaracci, Krawczyk waren hier gesetzt, also sind natürlich jetzt nicht in einer Liga zu nennen mit Spielerinnen, die außerhalb der Top 100 sind, aber haben sich dort wirklich gerade erst in diese Position reingearbeitet. Ich glaube, ich hatte es vor ein paar Tagen schon mal erwähnt, es gibt eben diese kleine Armada an College-Spielerinnen, die direkt ins Doppel hineingegangen sind und die sich immer wieder neu paaren. Die beiden gehören in diese Gruppe hinein. Ich würde mal sagen, dieser kleine Angriff läuft seit 2-3 Jahren. Das ist jetzt das erste Mal, dass es zwei von ihnen durchschaffen in den Grand-Slam-Finale. Und da gehen sie natürlich als klare Außenseiterinnen rein, einfach weil Babos Mladenovic die Situation nun wirklich schon einige Male erlebt haben und auf dem Weg sind, selber wahrscheinlich zu den besseren Doppelspielerinnen der Geschichte aufzusteigen. Also ich glaube, das ist im Bereich des Möglichen, dass die beiden das in den nächsten 10 Jahren schaffen. Und ich gehe davon aus, dass sie dieses Finale auch gewinnen werden.
Ich glaube es auch, dass die das Doppel hier gewinnen werden, das Doppelturnier. Babic und Mladenovic sind einfach unglaublich gut eingespielt und aufeinander abgestimmt. Guaracci und Krawczyk spielen auch schon eine ganze Zeit zusammen, aber ich glaube, hier werden das die besseren Einzelspielerinnen dann auch entscheiden. Und das sind Babosch und Blandenovic. Eins noch gerade zum Herren-Einzelfinale. Wir haben relativ gleiche Bedingungen für beide. Beide haben ungefähr 14 Stunden auf dem Platz gestanden. Es ist alles angerichtet für ein großes Finale, oder?
Ja, die einzig spannende Frage wird, vielleicht kriegen wir Regen, wird's Dach zugemacht? Das wäre natürlich schon noch was. Bin ja gespannt, wie die beiden damit umgehen. Djokovic würde sich wahrscheinlich schon eher drüber freuen. Es wäre ja natürlich das erste überdachte Finale hier in Paris. So viele überdachte Grand Slam Finals hat es ja auch noch nicht gegeben.
Wir werden das sehen alles am Sonntag. Morgen gibt es das Damenfinale und morgen gibt es auch das Herren-Doppelfinale nach dem Damenfinale zwischen Bruno Soares und Mate Pavic auf der einen Seite und Kevin Kravitz und Andreas Mies auf der anderen Seite. Kevin Kravitz und Andreas Mies können ihren Titel aus dem Jahr 2019 verteidigen. Pavic und Soares können den Titel hier holen, nachdem sie bei den US Open schon im Finale gestanden haben. Das ist tatsächlich ein bemerkenswertes Finale und bemerkenswerter Weg auch von Kravitz-Mies in dieses Finale. Wir werden über beide Matches morgen informieren, natürlich hier in der neuen Ausgabe von unserem Tour de Jour bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Das war's mit der heutigen Folge. Wir freuen uns über Bewertungen, Rezensionen, wie immer sage ich das. Freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Twitter, Instagram und Facebook folgt. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.